Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen unter www.sram.com.
Thomas.
Und wir sind verwandt. So, heute ist Sonntag. Ist heute Sonntag?
Heute ist Sonntag, ja.
Ja. Sag mal du, wie viel Uhr es ist und so?
Ja, es ist irgendwas so um 8.30 Uhr rum, 8.36 Uhr, um genau zu sein. Wir sind ein bisschen durcheinander. Wir haben ein langes Wochenende verbracht, das nun schon vorbei ist, so mit Vatertag, Bollerwagen, also negiert den Bollerwagen, andere Sachen getrieben. Hörer vielleicht mit Bollerwagen. Unterwegs und vielleicht Fahrrädern, alkoholisiert, man weiß es nicht.
Ja, für die Zeitgenaunehmer, es ist der 1.6.2014, 8.36 Uhr.
Und kann man auch sagen.
Ich stopp mal die Zeit, weil wir haben uns vorgenommen, so in einer Stunde, eineinhalb durch zu sein, oder? Was meinst du?
Ja, würde ich schon sagen. Wie lange hat unser Gast Zeit?
Zu Gast ist Johannes Steeb, 8 Jahre und 8 Neuntel, bald 9 Jahre alt, bis jetzt noch 8 hier zu Gast. Wir werden dich vielleicht mal bei Gelegenheit befragen, falls es ein Thema gibt, das dich auch betrifft, ja?
Mhm. Ja.
Aber soweit ich weiß, ist der Johannes auch an Fahrrädern und allem, was dazugehört und auch nicht interessiert.
Ja. Es gibt frischen Kaffee heute, falls sich jemand für die Getränkeauswahl interessiert.
Ja, morgens ist Kaffee toll.
So, hast du schon, Thomas?
Ich hab, ja, danke.
Okay. Gut, vielleicht.
Vegan übrigens, der Kaffee, hoffe ich.
Ja, der ist vegan, ja.
Kommen wir später drauf.
Ja, ich kann es ja schon mal ankündigen. Also heute kurzer Themenumriss. Es geht um Sachen, die mit Fahrrädern zu tun haben, oder?
Ja.
Okay. Es gibt wieder was zu verlosen, deshalb bis zum Ende der Sendung dranbleiben.
Ja, gut. Und jetzt müssen wir mal gucken, was der Staumelder Andi auf der A, weiß der Geier, zu sagen hat.
Also bis zum Ende dranbleiben und immer schön anrufen. Wir haben mehrere...
Kostenpflichtig müssen wir noch einrichten, oder?
Stimmt.
Müssen wir kostenpflichtige... Anruf-Hotline bei Fahrrad, ja, damit es sich endlich lohnt. Die Sonne scheint übrigens sehr schön draußen.
Ja, dann gibt es Berichte von Kongressen und von weiteren Besuchen. Und
bewusstseinserweiternden Vorträgen.
Okay, also es lohnt sich dran zu bleiben. Ja. Ja, puh, womit fangen wir denn dann an?
Wir waren ja unterwegs. Also du warst unterwegs, ich nicht so weit. Ich musste nur in die Bahn steigen. Mhm. Also in die U-Bahn oder Stadtbahn. Je nachdem, wie man sie in Stuttgart nennt. Stuttgart hat ja auch eine U-Bahn, die aber teilweise auch oben fährt. Und dann, ja. Und da bin ich eingestiegen. Und wollen wir damit einsteigen?
Ja, fangen wir damit an.
Weil die GLS Bank, wenn es eine gute Bank gibt, ist es die GLS Bank. Mehr sage ich gar nicht, ohne zu werten, weil ich will nicht über Banken werten und ich muss mir das auch nochmal genauer angucken. Aber die haben eingeladen zu einem Gespräch, da muss ich mal meinen großen Aufschrieb kurz holen, zu einem Vortrag und Diskussionsrunde mit dem Professor Hermann Knoflacher, Emeritus der Technischen Universität in Wien, der über die Zukunft der Mobilität gesprochen hat. von dem ich auch gelernt habe, wer Mobilität das Wort das erste Mal verwendet hat.
Und wer war's?
Das war ein Herr Sorotkin in den 1920ern. Er hat damit allerdings die soziale Mobilität gemeint. Oder Sorotkin?
Den Namen habe ich
schon mal gehört. Ja. Es sind so manche Sachen, die man irgendwie schon mal gehört hat und die dann plötzlich irgendwie eins zu anderen passen, so wie Lego. Toller Film, wir haben gerade noch angeguckt hier, der auch durchaus dazu passt, der Lego-Movie. Nämlich, wir haben keinen Platz mehr in der Stadt. Das ist vielleicht dem einen oder anderen schon aufgefallen. Und wer ist schuld? Die Autos.
Ja!
Und wer sind die Guten?
Wir!
Wir, ja, also die Fahrradfahrer, die... Aber nicht nur, die Fahrradfahrer sind auch doof manchmal. Aber es geht, der Herr Knoflacher zum Beispiel, der ist Verkehrsplaner und der sagt, dass die Autos raus müssen aus der Stadt. Die Autos, schon süß irgendwie, da denkt man, die Autos, auch die Armen und so, wie wenn das Lebewesen wären. Und man sitzen ja Leute drin, also wenn ich jetzt zum Beispiel Auto fahre, dann bin ich auch ein Auto. Wie ist es denn mit dem lustigen Google-Mobil? Ist man dann da auch ein Auto? Passt das vielleicht zu dem Konzept dazu?
Das würde jetzt, da kann ich was zu sagen. Also das,
wir können. Unsere Hörer sind ja Abschwurfe gewohnt, ne?
Ja, wobei das ja nicht unbedingt ein Abschwurf ist, aber das kann, also wir können jetzt unterschiedliche Themen beziehungsweise Gespräche oder Teilnehmer zusammenbringen, weil ich war, also vielleicht nochmal kurz.
Also ich war bei der GLS Bank in Stuttgart, die sehr schön gelegen ist und die Bude war, also da war eben der Herr Knoflacher da und ich habe dann danach geguckt, also der Nikolaus Cenk war noch dabei, das ist ein Mitglied des Landtags in Stuttgart, ein grünes Parteimitglied, was man ihm erstmal nicht so anmerkt, also ich hätte ihn eher in die schwarze Ecke gestellt, weil ich ihn nicht kannte und nur, was er so gehört hat, der war mit dabei, ein Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung und der Chef der GLS Bank, der sehr sympathisch war und gute Sachen gesagt hat.
Zum Knoflacher, wie heißt der mit Vornamen?
Hermann.
Hermann Knoflacher hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Virus Auto.
Nicht nur eines.
Also das ist das, das ich kenne, dass er sehr recht populär ist. Vor wie viel? 10 Jahren oder so?
Das Buch?
Ja.
Also er hat ja jetzt auch...
Kann der geneigte Hörer nachgucken?
Ja, der soll nachgucken. Also er hat auch ein relativ neues Buch geschrieben, vielleicht so 2 Jahre alt oder 1 Jahr alt. Irgendwas mit Zukunft der Mobilität oder so. Mhm. Und das sind letztendlich auch seine Gedanken aus den über 40 Jahren, in denen er schon daran arbeitet, Städte lebenswert zu machen. Und er hat auch in seinem sehr interessanten Vortrag und auch charmanten Vortrag, also er ist kein, er kann alles beweisen, hat er eben auch, oder ist mir klar geworden, was mir auch immer wieder klar wird, dass Politik und Öffentlichkeit und Arbeiten in der Öffentlichkeit ein Thema ist, das einen langen Atem braucht. Zum Teil. Er hat erzählt, dass er, weil er hat auch ein Stadtplanungsbüro und dass er zum Beispiel eben Gemeinden berät und Konzepte für die Stadt, für die Planung dort erstellt. Bei dem einen Bürgermeister. Und dann schlummert das Ganze ein. 18 Jahre später ruft ein neuer Bürgermeister bei ihm an. Herr Knoflacher, funktioniert Ihr Konzept eigentlich noch? Na gut, gucken wir nochmal drüber, passen's an. Knapp 20 Jahre später wird's umgesetzt. Also, darum sind Politiker auch alt vielleicht. Manche. Manche sind auch jung. Waren auch welche da. Der Laden war gerammelt bis bumsvoll in der GLS-Bank. Es war wirklich überraschend. Dieses Thema scheint in Stuttgart populär zu sein, weil in Stuttgart ist auch kein Platz mehr für noch mehr Autos. Egal, ob elektrisch oder mit Dampfantrieb oder sonst irgendwas. Ja, da war ich und es war sehr spannend. Und jetzt wo warst du? Du warst weiter weg.
Ja, ich war in weiter Ferne und auch ganz nah. Also ich war in Berlin beim Viva Velo, Kongress der Fahrradbranche, hübscher Name. Und dann
war ein richtiger Industriekongress oder wie ist das?
Der wird veranstaltet vom VSF, Verbund Service Fahrrad. Kennst, ne?
Ja, haben wir ja gelernt, dass die jetzt so heißen.
Genau. Und ja, es ist ja der soll Beteiligte aus Handel und Industrie und Politik zusammenbringen. Waren auch interessante Vorträge und Leute dort. Auch zum Thema, wie lange Sachen dauern. Und dann war ich auch noch in Köln bei der Cologne Interactive, eine digitale Konferenz, die auch einen Track zum, also die zum Beispiel so Startups hatte, wie ich mit meiner Web- oder Mobile-App Erfolg habe, Coaching und so Sachen, oder gab auch Programmier, also so Hackathon, Programmierworkshops und sowas, also für Programmierer. Und es gab für mich relativ überraschend einen Track Mobility. Und da waren verschiedene Leute, unter anderem war Martin Randelhoff da, den vielleicht einige Hörer entweder so schon kennen von seinem Blog Zukunft Mobilität oder dann über mich oder uns kennen, weil ich öfter Sachen von ihm retweete über Fahrradio bei Twitter, weil Martin Randelhoff ist twittert ständig interessante Sachen zum Thema Mobilität. Auch für Eisenbahnfreunde interessant. Mit dem habe ich mich dort unterhalten und dann war ich auch noch vor der Viva Velo war ich auch in Berlin bei der Republika. Allerdings habe ich da weniger zum Thema Mobilität gehört. Nur eine Sache vielleicht, auf die es sich lohnt zu schauen, später mal bei allen beim Thema selbstfahrende Autos zum Beispiel oder auch bei Fahrrädern und mit Elektronik, was passiert mit meinen Daten?
Ja.
Da können wir dann noch drauf zurückkommen. Ja, dann fangen wir mal mit dem Knoflacher an, oder?
Ja. Der Herr Knoflacher hat, hole ich jetzt zu meinem dreiviertelstündigen oder eineinhalbstündigen Referat aus.
Ich gebe dir eine Viertelstunde.
Nee, die brauche ich auch nicht. Es ist, der Herr Knoflacher hat, möchte autofreie Städte. Obwohl er nicht per se gegen Autos ist. Also es ist nur so, dass er findet, dass sie in der Stadt nicht so viel verloren haben und die Stadt durch die Autos nicht lebenswerter wird, sondern eher umgekehrt. Und dass je mehr, man merkt es auch in Stuttgart, Stuttgart ist ja sollte ja eine autofreundliche Stadt sein. So war ja das Planungsziel irgendwann in den 50ern, glaube ich. Mhm. Und er hat so auch so witzige Sachen, die man dann so nebenbei bemerkt, auch erzählt, was so ein Plauderer aus Österreich einfach kann, so was der Mensch so für Geschwindigkeiten von 3 bis 4 km/h gedacht ist, die schnellsten mal so 36 km/h schaffen. Das ist eigentlich okay auch, ne?
Zu Fuß.
Zu Fuß, ja, zu Fuß. Das, was aus eigener Kraft kommt. Weil der Mensch, sagt er, der ist ja nicht stark. Und schnell ist er auch nicht. Also muss er was anderes haben, dass er so lange überlebt, und er ist schlau. Also er ist klug. Und das muss er einfach einsetzen. Und er muss auch geistig mobil sein. Also er sieht die Mobilität der Zukunft, und er sagt, man muss geistig mobil sein. Und das erwartet er auch hofft er auch, dass die so ein bisschen, ich lege ihm das jetzt in den Mund einfach, dass die Industrie das vielleicht auch merkt, weil es so nicht weitergehen kann. Immer mehr Fahrzeuge in der Stadt. Und er hat ein paar sehr interessante Sachen gesagt. Also zum Beispiel, was auch in unseren Notes drin ist, dass er nicht unbedingt sieht, dass die vielen Autos das alleine geschafft hätten, sondern auch die Politik mit ihren sehr beschränkten Vorgaben, nämlich, dass es für die Verkehrs- und Stadtplaner immer noch die Reichsgaragenordnung gibt, nach der man sich richten muss. Das klingt nicht gut, ist eigentlich so auf den ersten Blick, und jeder Wohnungssuchende weiß das, ist auch eine Garage dabei. Es wurde 1939 festgelegt, dass es eine Stellplatzpflicht bei Neubauten gibt. Man kann sich da zwar freikaufen klingt ja immer böse, aber eigentlich ist es gut und sollte dringend geändert werden, weil zu jeder Wohnung ein Stellplatz, und dann zählt es zusammen. Und das hat sich ja irgendwie auch so etabliert, wie wenn dann auch hier, so dass dann jeder erwartet, okay, ich wohne hier, ich parke hier. Und das möchte er ändern. Und es geht. Ein Problem ist ein bisschen, dass die, also sie haben das auch eher mit seinen Studenten, und in den letzten 40 Jahren hat er Zeit genug gehabt und sich und auch viele Sachen umgesetzt. Er hat eben auch ausgerechnet, dass es zu Fuß und mit öffentlichen Verkehrsmitteln mindestens genauso schnell geht mit dem Auto. Wie mit dem Auto, weiß vielleicht auch jeder, aber man macht es trotzdem nicht. Und ein Problem ist am Laufen auch, sie haben nämlich mal Menschen befragt nach der Länge ihrer Fußwege. Also von ihrem Wege, die sie gehen, und der Anteil der Fußwege, wie viel das in Kilometer oder sowas ausmacht. Mhm. Und einfach so gefühlt. Und dann haben sie ihnen das gesagt. Und von wegen, ja, dass sie eben da hier die eine Strecke gehen und haben da irgendwie, das waren bestimmt 2 oder 3 Kilometer. Und die waren dramatisch daneben gelegen, die Leute. Es ist einfach so, dass die Wahrnehmung von der Strecke mit dem Energieverbrauch zusammenhängt. Und wenn man läuft, braucht man einfach mehr Energie, als wenn man in einem Auto sitzt oder auch auf einem Fahrrad fährt. Aber in dem Fall wirklich der Gegensatz zum im Auto sitzen, wenn man da einfach keine Energie verbraucht. Und Gesundheit, Johannes.
Danke.
Schön. Als er das dann so sich angeguckt hat, was die dann so gesagt haben, da ist ihm der Karl von Frisch eingefallen. Der, weiß nicht, hat er einen Nobelpreis bekommen? Ich bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall ein Verhaltensforscher, der die Tänze der Bienen erforscht hat. Mhm. Und die Bienen können ja, wenn sie in ihren Bau zurückkommen, können die ja ihren Kollegen, sage ich mal, mitteilen, wo es Futter gibt. machen einen Rundtanz, wenn es zwischen 50 und 100 Meter ist und was drüber geht, dann machen sie dann schon einen Schwänzeltanz, indem sie auch die, also erstens durch das Schwänzeln die Strecke darstellen, wie weit es ist, und auch die Richtung, die sie projizieren können, also den, nicht den aktuellen Stand der Sonne, sondern was der in Zukunft haben wird, und da die Richtung rausrechnen. Das teilen die ihren Bienen, ihren Arbeiterkollegen mit. Okay, dann hat er festgestellt, das funktioniert ziemlich gut, und da fliegen die. Und dann hat er aber, also diese 50 bis 100 Meter genommen als Strecke, und hat dann aber eine Pappröhre gemacht und hat die Bienen, statt sie fliegen zu lassen, durch die Pappröhre zum Futter laufen lassen. Das strengt die Bienen natürlich an wie blöd. Dann sind die Bienen zurückgekommen und haben, statt einen Rundtanz zu machen, für 50 bis 100 Meter, geschwänzelt. Mhm. Wie wenn es eben mehrere Kilometer wären. Einfach, weil sie sich so angestrengt haben. Und lauter solche Faktoren führen dazu, dass Menschen das Bequemere wählen. Der Mensch ist ja auch bequem. Also dann doch lieber so nah wie möglich sitzen möchte. Und deswegen ist ja eben dafür auch die Haltestellen, also mehr Haltestellen zu haben und die Autos weiter weg zu parken, um dadurch eben die Leute dazu zu bringen, auch öffentliche Verkehrsmittel zu nehmen, weil sie damit genauso schnell sind. Und in öffentlichen Verkehrsmitteln kann man dann ja auch sitzen.
Naja.
Und laufen, okay, das ist ja auch an sich gesund für den Körper. Ne? Aber sobald natürlich ein Auto dazwischen steht, zack, sitze ich drin. Car2Go zum Beispiel oder DriveNow oder sonstige Dienste, wo man sich mal schnell hop-on, hop-off so ein Fahrzeug mieten kann, sagt das in eine Zwischenlösung und nicht das echte Ziel, wie man einem Menschen freundliche Stadt gestalten sollte. Denn menschenfreundlich bedeutet, dass man sich ohne zu große Anstrengung auch versorgen kann. Was durch die Zersiedelung natürlich, okay, wenn viele Leute arbeiten außerhalb der Stadt, weil da ist mehr Platz, oder vermeintlich zumindest, weil die Arbeitsplätze außerhalb der Stadt gelegt wurden. Das ist ein bisschen komfortabler. Da hat man große Flächen. Für Büroarbeitsplätze wäre es vielleicht gar nicht unbedingt notwendig, aber es passiert halt. Also, dann sitzen die außen, ja.
Das war ja eine Entwicklung, die jetzt teilweise wieder rückgängig gemacht wird oder wo danach gestrebt wird. Also, das war ja die Industrialisierung. Und ein großer Segen war ja, die dreckigen Fabriken aus der Stadt rauszubringen. Also man hat da, gibt ja so verschiedene Bewegungen, und da gibt es eben die eine. Früher hat man eben gelebt und gearbeitet, so in der gleichen Umgebung. Dann gab es halt die Industrialisierung mit, also auch mit großen Fabriken, wo es halt in der Stadt wenig Platz gab. Und dann hat man sie nach draußen gelegt, und man hatte ja schon das Auto. Also konnte man da auch prima weit rausfahren. Also das war eben diese Entwicklung, die hat dafür gesorgt, dass die Fabriken und die Arbeitsplätze draußen sind. Bei Büros ist es dann eben
hier wohnen, dort arbeiten, hier leben.
Genau.
Große, verschlängelte Straßensysteme, super modern, super schnell. Aber es funktioniert halt nicht. Und es ist auch nicht angenehm. Und durch die Tatsache, dass es dann eben überall Parkplätze gibt, dann holen sich alle ihr Auto rein in die Stadt, steigen am Morgen ein, fahren raus. Die Supermärkte gehen auch raus, um die Leute dann gleich abzufangen, haben riesige Parkplätze. Er hat auch gesagt, Mensch, Supermärkte findet er toll, findet er spitze, aber die sollten keine Parkplätze anbieten. dürfen. Es würde ja auch so funktionieren. Ich meine, wir wissen das, klar. Ich meine, es funktioniert nicht so ganz, aber es wäre durchaus ein Versuch wert, mal hier so ein Obi hinzustellen ohne Parkplätze. Denn Obi liefert auch. Und mal ehrlich, wie viele große Sachen nehmen wir denn im Baumarkt mit? Dauernd. Also die, ich meine, die Sachen an der Kasse dann so in der Warteschlange, kauft man hier nochmal eine Rolle Klebeband und da irgendeine nutzlose Batterielampe, die dann gleich kaputt ist, oder ein Eis. Oder wie auch immer, eine Hornbach verkauft, glaube ich, kein Eis und Schnickschnack. Ne? Oder wie ist das? Egal. Auf jeden Fall, um ehrlich zu sein, die meisten Sachen kann man tragen und auch in den Einkaufszentren überhaupt außerhalb der Stadt, die allermeisten Sachen kann man tragen und die größeren Sachen, die lässt man sich doch eh liefern. Also, an sich wäre das wirklich mal wert auszuprobieren. Was man natürlich anbieten muss, das sagt auch der Herr Knoflacher, das Ganze muss rund sein. Also, man muss hier vernünftige öffentliche Verkehrsmittel anbieten. Shuttles, die nicht nur alle Viertel oder halbe Stunde fahren und die überfüllt und doof sind, sondern man muss das in ordentlichen Frequenzen anbieten. Übrigens hält er nichts von kostenfreiem Nahverkehr. Kann man jetzt auch mit ihm mal vielleicht streiten darüber oder diskutieren, nicht streiten, diskutieren. Weil manche Parteien ja sagen, okay, wir wollen gratis öffentlicher Verkehr, das würde Leute zum Umdenken bringen. Er meint, dass dem nicht so ist, da würden dann nur die Fahrradfahrer öffentliche Verkehrsmittel nutzen und Fußgänger, weil sie dann nicht mehr Fahrrad fahren und Fußgängern müssen. Also er findet, jedes Verkehrsmittel braucht einen Preis, einen gerechten. Das Auto müsste einen deutlich höheren bekommen. Ich weiß nicht, wie es in Köln ist oder sowas, was hier zum Beispiel so ein Anwohnerparkberechtigung kostet. Im Jahr?
Für die Zuhörer im Hintergrund, Johannes bereitet sich gerade ein Frühstück zu, also falls es mal ein bisschen klappert hier. Also, du sagst, öffentlicher, kostenloser ÖPNV, nenne ich ihn jetzt mal, ist nicht die Lösung.
Nee.
Da gibt's auch, da kann ich auch unbedingt das Blog von Martin Randelhoff, also Zukunft Mobilität, empfehlen. Der hat nämlich da einige, also der beobachtet das Thema auch und hat da Studien zu. Zum Beispiel wurde in der Stadt Tallinn, Estland, der öffentliche Nahverkehr auf kostenlos umgestellt von sehr günstig vorher. Das ist ja auch ein Nimm dir frischen Toast.
Ja, mach ich.
So, der wurde von sehr günstig auf kostenlos umgestellt. Hat tatsächlich dazu geführt, dass Radfahrer mehr mit der Bahn fahren, weil es halt da ist, du reinsteigst. Hat aber auch dazu geführt, bitte wer sich für interessiert, nochmal genauer nachgucken, dass ärmere Bevölkerungsteile, die weiter draußen waren, jetzt häufiger mit der Bahn fahren.
Okay, die müssten wir halt erstmal auch einbinden. Ne?
In dem Fall ist es allerdings so, dass die vorher auch nicht Auto gefahren sind, sondern für die hat das die Mobilität überhaupt erhöht. Mhm. Also nicht schlecht, aber möglicherweise kann man das auch mit anderen Mitteln erreichen. Also man darf sich einfach keine Wunder dafür und die endgültige Lösung alles von allem erwarten, indem man einfach sagt, yay, Busse und Bahnen kostenlos. So geht's nicht.
Er ist zum Beispiel auch gegen die City-Maut oder sowas, weil es auch nichts bringt. Wir wissen auch, dass mit der Elektromobilität, wenn man die dann einfach auf den Busspuren fahren lässt, auch Ärger gibt und Käse ist, ne, weil dann ist die Busspur voll, dann kommt der Bus nicht mehr durch. Also das Ganze muss rund sein und die Städte möglichst frei von Automobilen, weil die einfach sehr groß sind. Wir sind vorhin stehen geblieben bei der Gebühr für zum Beispiel so Anwohnerparken. Oh ja. Ich habe neulich auch wieder mit jemandem gesprochen, ja, aber das Anwohnerparken, ja, das kostet doch auch Geld. Dann habe ich gesagt, hier, aber wie viel? Wir zahlen, also wir haben keinen Parkplatz mehr, aber weil wir auch aktuell kein Auto besitzen, kein eigenes, aber so ein Anwohnerparkplatz kostet, glaube ich, Das Recht, man hat die natürlich dann nicht sicher. Manche denken, sie hätten ihn sicher und stellen dann ihr Auto einfach irgendwo auf die Straße. Egal. Ich glaube, der kostet um die 40 Euro im Jahr.
Im Jahr?
Die Quadratmeterpreise in Stuttgart zum Beispiel sind deutlich höher. Und so ein Auto, das da parkt, braucht ja schon so seine 10 Quadratmeter. Bei absurden Quadratmeterpreisen, die für Wohnungen bezahlt werden, wundert man sich dann, dass man hier für 30 Euro oder 40 oder lass es 50 sein, hier 10 Quadratmeter bewilligt bekommt. Das ist eigentlich hirnrissig. Und das ist auch was, weshalb der Lego Movie gar nicht so schlecht ist. Einfach, er hat auch was von Paradigmenwechseln, die da sind, die da immer wieder stattfinden und stattfinden müssen. Ist die Butter ein bisschen hart, hm? Weil nämlich Paradigmen ja mehr oder weniger Handlungsanweisungen sind. Also wenn man es übersetzt, sind es ja Handlungsanweisungen.
Ja.
Und darum geht es auch in dem Lego-Movie, dass das eine Welt darstellt, in der nur nach Anleitung gebaut wird, das Lego.
Aha.
Und das ganze Leben nach einer Anleitung funktioniert. Alle lieben dieselben Fernsehshows, alle lieben denselben Kaffee, lieben dasselbe Lied und fahren natürlich auch alle mit ihrem eigenen Fahrzeug in die Stadt rein. Bumsvoll, das ganze Ding. Und es gibt aber Leute, die das nicht so gut finden. Und es gibt auch Leute, die das im wahrsten Sinne zementieren wollen. Lord Business in diesem Film, der die Welt genauso erhalten möchte, wie sie ist. Ja, und auch er kann natürlich keine endgültige Lösung geben und ich möchte sie auch nicht übertreiben. Jeder kann da einfach mal nachgucken, kann mal schauen, was der Herr Knoflacher so beschrieben hat in seinem Leben bisher. Ziel ist es auf jeden Fall, die Autos aus den Städten so weit wie möglich rauszubringen. Natürlich Alternativen vernünftige anzubieten, Fahrradwege anzubieten, Fußgänger zu ihren Rechten zu bringen. Also, weil Fußgänger werden auch von Fahrradfahrern gern mal vernachlässigt. Fahrradfahrer fahren in Städten, wo es keine vernünftigen Fahrradwege gibt, einfach auf Gehwegen, total albern. Und fahren um die Fußgänger drumherum. Fußgänger sind erschrocken, ärgern sich über Fahrradfahrer. Also irgendwie ist es ja dann diese Hierarchie. Genau. Auto, Fahrrad, Fußgänger, Kind und Hund. Ich meine, das ist wieder was anderes. Füchse, Enten, alles, was so in der Stadt lebt und vegetiert, Pflanzen, alles versiegelt. Das sind alles so Themen, die man kann da wirklich eins zum anderen bringen. Und wenn man die Augen aufmacht, dann denkt man sich, warum müsste das eigentlich so aussehen? Schön ist dann mal, wenn so eine riesige Fläche mal abgerissen wird, irgend so ein oller Betonklotz, dann kann man hier plötzlich was sehen und denkt sich, könnt ihr das nicht einfach mal freilassen? Müsst ihr da wieder was hinbauen? Es ist schwierig, das ganze Thema, aber auf lange Sicht sicher lösbar, wenn man sich da zusammensetzt. Und er hat zum Beispiel in Wien wurde auch autofreundlich in den 60ern und niemand dachte damals dran, dass jemals noch jemand auf einem Fahrrad fahren sollte. Warum denn? Wir haben doch Autos. Und er hat sich dort hat er das von allen ungeliebte Amt der bekommen, sich um Fahrradfahrer und Fußgänger zu kümmern. Das interessiert ja keine Sau. Und er hat dann versucht, seine Sachen umzusetzen, also seine Ideen, auch wie der Fahrradfahrer in die Stadt zu holen, und hatte mit dem mit dem Bürgermeister von Wien, dem Herrn Zilb, so ein Good Guy, Bad Guy Spiel gespielt. Mhm. Also wir waren ja bei den
Hallo.
Wir waren ja stehen geblieben bei der Art, wie man Politik machen kann. Und wenn man sich dafür entscheidet, wie man das auch durchsetzen kann, auch in der Öffentlichkeit. Also es ist so ein bisschen Geben und Nehmen. Und der Herr Knoflach hat gesagt, mit dem Herrn Zilk, mit dem ehemaligen Bürgermeister der Stadt Wien, hat er das durchgesetzt. Hat er wieder Radwege installiert, auch wenn es noch besser werden kann. Wobei das deutlich besser geworden ist. Und Wien hat beschlossen, bis 2020 den Autoverkehr auf 16% runterzubringen. Mhm. Sie sind auf einem guten Weg dabei. Auf jeden Fall haben sie da dieses Good Guy, Bad Guy Spiel immer gespielt. Also Knoflach hat gefordert, Zilk hat abgelehnt. Mhm. Und dann haben sie sich irgendwo getroffen. Einen guten Kompromiss gemacht. Und das kann man überall probieren. Und wir können da auch gerne nochmal drüber sprechen, aber auch was den Paradigmenwechsel angeht, dass man einfach sagt, okay, es kann nicht und muss nicht so weitergehen. Mir ist zum Beispiel dabei eingefallen, jetzt wenn die Industrie sagt und alle sagen, ach, aber die Autoindustrie, das ist unser größter Arbeitgeber, wir müssen Autos bauen. Das ist doch Quatsch. Ganz viele Autos nur zu bauen. Weiß eigentlich jemand, dass WMF Besteck baut? Oder Besteck herstellt? Oder nur Kaffeemaschinen, die überall rumstehen?
Ja, ich weiß es natürlich.
Du weißt es, ja, aber es ist so, dass man durchaus nicht nur mit seinem Kerngeschäft Geld verdienen kann. Wenn es nicht geht, geht's nicht. Mein Opel hat früher Nähmaschinen gebaut und Fahrräder. Damit haben die angefangen und jetzt Autos und jetzt auf Gedeih und Verderb immer dasselbe zu bauen, das funktioniert so nicht.
Ja.
Und ich denke, dass das den
Gesundheit.
Dass das den Herstellern und der Industrie auch klar ist.
Okay.
Und letztendlich geht es ja darum, seine Leute in Lohn und Brot zu halten und Geld zu verdienen. Mit was dann das Geld verdient wird? Ob mit Autos, Wassersport, Kaffeemaschinen oder Geothermie oder sonst was, ist dann da egal. Also wer die Möglichkeit hat, weil dann mache ich da einfach gerade mal ein bisschen einen Punkt. Wer die Möglichkeit hat, der sollte hingehen, wenn vielleicht eine vermeintlich gute Bank wie die GLS Bank, auch da ist es so, die unterstützen eben nachhaltige Projekte und möchten, dass Geld vernünftig arbeitet und nicht in Leerstände investiert wird und nur als Abschreibungsobjekt dient, um mehr zu generieren. Wer die Möglichkeit hat, den Herrn Knoflacher zu sehen, soll da hingehen. Das ist hochinteressant. Der grüne Politiker hat mich etwas enttäuscht, weil er hat nämlich gesagt, ja, dass die Gesellschaft reif dafür sein muss. Aber manchmal muss die Gesellschaft auch zu ihrem Glück gezwungen werden, zumindest ein bisschen. Also Politiker, die ja von der Gesellschaft gewählt wurden, die sollten auch tatsächlich mal den Mut haben, was umzusetzen. Weil ohne Mut funktioniert es dann nicht. Man kann nicht warten, dass die Leute ihre Auto alle draußen abstellen. Ich muss mal recherchieren. Es ist nämlich so, dass ich erfahren habe, dass Konstanz am Bodensee, eine zauberhafte Stadt, die unter dem Personenverkehr leidet, jetzt wohl konsequent Autos aus der Stadt bringen will, damit es da endlich wieder lebens- und auch touristisch attraktiv ist, weil was nützt eine schöne alte Stadt, wenn sie komplett zugeparkt ist? Wer Autos gucken will, der soll auf eine Automesse oder ins Museum gehen oder in ein Autohaus, aber doch nicht in die Stadt. Also da muss ich mal recherchieren noch, was da genau vor sich geht, aber die meinen es wohl auch ernst. Und da gehört Mut dazu und da bin ich mal gespannt.
Ja, weil du die Autoindustrie erwähnt hast. Also die sind ja nicht blind, allerdings verdienen die halt einen Haufen Geld momentan mit ihren Autos. Ne? Und dann versuchen sie natürlich so viel abzuschöpfen wie möglich. Allerdings müssen sie auch aufpassen, weil das ganz schnell vorbei sein kann. Wenn zum Beispiel eine Regierung, die nicht so demokratisch ist wie eine andere, sagt, wir lassen keine Autos mehr fahren, zum Beispiel. China. Momentan verdienen Autohersteller unglaublich viel Geld in China.
Größter Absatzmarkt.
Größter Absatzmarkt. Und da wird produziert und produziert. Allerdings haben wir schon mitbekommen, dass in Peking zum Beispiel, kriegst du ja nicht mehr so leicht ein Auto zugelassen und außerdem können immer nur an unterschiedlichen Wochentagen bestimmte Fahrzeuge fahren. Und wenn die chinesische Regierung sagt, wir müssen was gegen Abgase tun, dann können die das ganz schnell machen.
Ja, die machen dann einfach zu. Da gibt es nicht so wie in der Schweiz, dass da dann abgestimmt
wird. Genau, da wird nicht abgestimmt, das wird gemacht. Das nächste, bei dem die Autohersteller, einige erkennen es ja schon und investieren in oder und sehen sich nicht mehr nur als Verkäufer von Autos, sondern machen halt komplette Systeme. Du hast ja schon erwähnt, Car2Go zum Beispiel oder alle setzen auf Carsharing, ist immerhin ein Weg. Hat natürlich die Probleme, dass dann diese kleinen Autos in Städte reingewürfelt werden, wo dadurch noch mehr Leute damit fahren. Allerdings hat ein...
Sind die Elektro.
Ja, aber womit die laufen, ist erstmal egal. Bei der Interactive Cologne gab es einen Talk zum Thema Zukunft der Mobilität und da war der Geschäftsführer des Ford-Forschungszentrums in Aachen dabei, Professor Dr. Pim van der Jagd. Und der beschäftigt sich natürlich mit Antrieben und mit sonstigen Techniken. Und der wurde gefragt, wie das jetzt mit dem Carsharing ist, weil Ford jetzt ja auch offiziell größer in den Carsharing-Markt eingestiegen ist. Und ob Ford das quasi als Werbung sieht, als rollende Autoausstellung. Und dann hat er gesagt, weil andere, also DriveNow zum Beispiel, sagt ja auch offiziell, also wir möchten, dass Leute unsere tollen Fahrzeuge sehen und sich dann vielleicht eins kaufen. Und der sagt, wenn Leute Carsharing anfangen, dann kaufen die sich kein Auto mehr. Und das hat er erkannt. Das wissen die Autohersteller. Und mit dem Wissen kann man auch ganz anders arbeiten.
Ja.
Und man kann natürlich auch die Daten anders nutzen. Und wenn man zum Beispiel mit... es ist immer schwierig, so umfassend zu denken. Also... sämtliche Bedingungen mit einzufordern.
Weil wir ja alle in unserer eigenen Welt irgendwie.
Genau. Aber eine Sache zum Thema Parkplätze ist zum Beispiel, dass ja ein Auto ungefähr 3 Parkplätze braucht.
Zum Ein- und Ausparken.
Und zwar ein zu Hause an der Wohnung, einen an der Arbeitsstelle und einen unterwegs, zum Beispiel beim Einkaufen. Und wenn man jetzt Elektroautos nimmt als Rettung von allem, dann bräuchte man ja theoretisch 3 Ladestationen. Ladestationen sind teuer, kostet mindestens 15.000 Euro oder so eine. Muss man irgendwo hinbauen, das kann man nicht machen, das geht gar nicht. Und deshalb ist es eigentlich, wäre es viel sinnvoller, die Investitionen in selbstfahrende Autos zu setzen, weil den selbstfahrenden Autos ist es egal, wo die Ladestation ist. Also mein Kobold-Saugroboter, der fährt einfach zur Station zurück, wenn ihm der Strom fehlt. Und deswegen
wenn reicht... Wenn es mal einer nicht schafft, wie war das mit eurem Aibo früher mal?
Aibo?
Hieß der Aibo, dieser Sony-Hund?
Der Hund, ja.
Der ist dann mal liegen geblieben zwischendurch.
Ja, das kann ja passieren. Auf jeden Fall ist es so, dass ein selbstfahrendes Auto nur einen Parkplatz braucht und eigentlich auch gar nicht unbedingt den, weil den kann sich ja auch mit anderen Autos teilen. Mhm. Und zu dem Thema möchte Johannes auch was sagen, zu selbstfahrenden Autos. Bitteschön.
Bei selbstfahrenden Autos, wenn man, ist es ja eigentlich ein bisschen doof oder ja, komisch, dass wenn, die sind ja dazu da, dass wenn man einschläft oder so, dass man keinen Unfall baut. Aber wenn man dann einschläft und dann am Ziel angekommen ist, dann bräuchte man ja eigentlich jetzt einen Wecker oder irgend sowas. Aber dann denkt man wahrscheinlich, oh, da hupt jemand oder so. Und das nervt und schläft dann einfach weiter. Aber es wäre doof, ja.
Aber das ist ein guter Punkt mit dem Einschlafen. Was nämlich auch ein Vorteil an selbstfahrenden Autos ist, die sind aufmerksamer als Menschen. Das heißt...
Eigentlich sind die ja so richtig automobil dann. Ne?
Ja, die sind dann auch richtig automobil, ja. Und
die
wenn
sind
du
selbstfahren.
Genau. Und
sind von selbst
Die daddeln zum Beispiel nicht auf dem Telefon rum, während sie fahren.
Ja.
Oder, also, die telefonieren nicht. Und noch schlimmer, also, die schicken auch keine SMS oder WhatsApp-Nachrichten, während sie fahren in der Stadt. Die achten auf alles, was sich bewegt. Also, eigentlich...
Gut, sie haben ja auch eine Höchstgeschwindigkeit, eine definitive.
Sie haben eine Höchstgeschwindigkeit, sie fahren nicht so schnell. Und sie passen auf alles auf, was sich bewegt. Jetzt ist es natürlich teilweise noch schwierig, also zu unterscheiden, was ist ein Fahrradfahrer, was ist ein Fußgänger, was ist ein Stromverteilerkasten, der da rumsteht. Aber das kann man berechnen und lösen. Und deshalb ist das ein Weg, wo man sagen kann, gucken wir, dass wir mehr von den Dingern bekommen. Und damit kann man zum Beispiel auch Nahverkehr oder weiteren Verkehr oder bestimmte Situationen, in denen man vielleicht was transportieren muss, lösen. Indem man einfach wie selbstfahrende Taxis hat. Da setzt man sich rein.
Dürfen da Kinder rein? Wie ist das? Wie funktioniert die Abrechnung? Können die reichen Kinder mit dem selbstfahrenden Auto gebracht werden zur Schule? Die anderen müssen mit dem Bus fahren?
Gut, das ist eine Sache, da fragen muss. So weit können wir jetzt noch nicht denken.
Das ist wirklich.
Und da kommt's eben auch darauf an, dass man das einfach mal ausprobiert.
Ja.
Und nicht einfach jetzt so lang rechnet und so lang plant, bis das durch ist. Ich will auch gar nicht rein auf das Technikthema eingehen. Allerdings, das neueste Modell, das neueste Google selbstfahrende Auto hat auch kein Lenkrad mehr. Und ich erinnere mich schon lange daran immer wieder, dass ich als Kind mal ein Buch gelesen habe. Das war ein Roman, ein Kinderroman.
Mhm.
Und da sind die Kinder mit Autos gefahren.
Mhm.
Und das waren Autos, die standen rum oder die konnten sie nehmen, rein, da konnten sie reinsetzen und sagen, wo sie hin möchten. Und ich weiß leider nicht mehr, wie das hieß, aber es hat mich fasziniert. Und das ist ja schon, liebe Hörer, du kannst ja selbst nachrecherchieren, wie alt ich bin, das steht in allen Foren. Oder in allen, das steht bei Xing, das steht bei LinkedIn, das steht bei Twitter, glaube ich weiß es nicht. Also, das war in den, ich schätze mal, 70er, 80er Jahren, also 1970er, 80er, war dieser Roman. Und ich meine, in der Science Fiction gab es sowas schon länger, aber das war ein explizites Kinder- bzw. Jugendbuch. Und da sind die damit unterwegs gewesen und die sind auch gelaufen. Also so war es ja nicht.
Fahrradfahren.
Genau.
Ist ja auch so. Also einfach diese, ein komplettes System zu sehen und Gleichberechtigung.
Genau, und vielleicht noch kurz zum Viva Velo Kongress. Da muss ich jetzt mal hingehen. Also da gab's, das würde jetzt zu weit führen. Ich habe einige Interviews geführt, die ich auch noch online stellen werde, oder ich verarbeite das noch in einem weiteren Beitrag. Und das ist ja der Kongress der Fahrradwirtschaft und es gab einen Vortrag, der mit dem Wunsch abschloss, dass der Kongress vielleicht in Zukunft Kongress der Nahmobilitätswirtschaft heißt. Mhm, dass man das eben nicht immer bezogen auf ein Verkehrsmittel sieht. Und da gab es auch
eine schöne Idee.
Da gab es auch eine ganz interessante Entwicklung. Mancher Hörer kennt vielleicht die AGFS. Kennst du die AGFS?
Nö.
Die AGFS ist, muss ich jetzt nochmal hin, das ist die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Beziehungsweise die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte. Und die ist zurzeit noch auf, also die ist in Nordrhein-Westfalen. Jetzt muss ich mal suchen. Und die gibt es schon ganz lang und ich verfolge die Entwicklung auch schon sehr lange und die haben immer ganz lange schwarz-weiße Broschüren verschickt und die zeigen auch, wie langsam und wie mühsam die Arbeit in Kommunen ist mit der Fahrradförderung. Und die zeigen auch, dass sie Nordrhein-Westfalen immer gerne ins Nachbarland gucken, nach Holland zum Beispiel. Da machen sie Exkursionen hin und gucken sich das um. Und die AGFS, die ja war immer so, also na, hatte kein, der hat es teilweise ein bisschen an Führung gefehlt oder an dem Gesicht. Und seit einiger Zeit, ich glaube seit Anfang des Jahres 2014, haben sie das. Sie haben nämlich eine offizielle, festangestellte Vorständin. Heißt das so?
Keine Ahnung.
Also sie haben einen Vorstand und das ist die Frau Christine Fuchs. Und die vertritt jetzt die AGFS auch nach außen und die plant auch neue Aktionen. Die beschäftigen sich sehr viel mit dem ruhenden Verkehr. Die haben eine sehr schöne Studie auch und eine Broschüre dazu zum Thema Parken. Die kann man sich auf der Website runterladen und man kann sie auch auf Papier ausgedruckt bestellen. Und die planen für den Sommer, da muss ich mit denen noch mal reden, mal fragen, wann das soweit sein wird, eine Simulation des Zustands von Städten ohne Parkverkehr, also ohne ruhenden Verkehr. Mhm. Mhm. Weil das, also für die AGFS, die das Thema Nahmobilität vertritt, also nicht nur Fahrräder, sondern die sind eigentlich für alles, was Fußgänger, Fahrradfahrer, Rollstuhlfahrer, Inline-Skater, Skater, quasi alles, was sich, sagen wir mal, langsamer als Autos bewegt.
LKWs, Lieferverkehr,
ja.
Alles, ja.
Aber man muss natürlich auch immer, wenn man eine Kampagne macht, muss man immer Schwerpunkte setzen und es ganz wichtig ist Parken. Und da möchten sie das eben simulieren. Und in dem Vortrag von Frau Fuchs habe ich noch mit einem Herrn gesprochen, der hat gesagt, wir machen sowas in echt. Wir räumen für einen Monat einen Stadtteil leer.
Echt?
Ja. Das machen sie der kommt aus Freiburg. Leider ist mir jetzt, finde ich jetzt gerade aufgrund meiner schlechten Vorbereitung den Namen nicht, aber ich suche ihn noch raus und stecke ihn in die Shownotes rein. Die kommen aus Freiburg und die machen das in Asien. Ich weiß jetzt nicht, welches Land das war und welche Stadt. Jedenfalls, die Bürger wissen, wir probieren das jetzt einen Monat lang aus. Und dann fahren die auch nicht
okay, und Auto die, und einen die, Monat lang. Die Arbeitgeber spielen vielleicht auch mit, sagen, okay, ja, also das ist ja
das
hat ja weitergehende Auswirkungen. Also man kommt vielleicht nicht einer um 7:00, sondern kommt um 7:10 an auf der Arbeit oder schon um 6:30 oder also.
Und erlebt vielleicht noch was. Ich kann auch gleich mal noch einen Ausblick geben. Ich habe nämlich Interviews geführt mit Pendlern, die mit Pedelecs pendeln. Und da ist zum Beispiel auch, habe ich mit einem gesprochen, der jeden Tag 22 Kilometer mit dem Pedelec und mit der Bahn fährt. Das heißt, er fährt aus der Stadt raus 10 Kilometer, dann mit der Bahn und fährt dann die restlichen 12 Kilometer mit dem Pedelec und kommt ohne zu schwitzen an. Und also diese Strecke, die er mit dem Pedelec fährt, die ist mit der Bahn oder mit dem Bus einfach nicht erreichbar, weil das ist ein kleiner Ort außerhalb der Stadt und da ist ein sehr großer Betrieb mit vielen Mitarbeitern und die fahren 95% mit dem Auto, weil man nicht anders hinkommt. Und er sagt, er hat Gleitzeit, haben die anderen auch, und er kann auch mal nach dem Wetter gucken, wenn es zu stark regnet, dann wartet er einfach noch eine halbe Stunde oder so, bis es vorbei ist und fährt später los, dann kommt er später an, dafür kann er halt abends weniger lang bleiben. Abgesehen davon stört ihn der Regen gar nicht so sehr, er hat Regenkleidung in seiner Packtasche dabei und er trägt keine Fahrradkleidung, sondern er trägt ganz normale Bürokleidung und kommt ohne zu schwitzen an. Und er ist jeden Tag, also er hat, das ist für ihn wie, klingt doof, das klingt irgendwie klischeehaft, aber es ist für ihn jeden Tag mindestens eine halbe Stunde, die er da auf dem Fahrrad sitzt, wo er komplett einfach für sich ist, wo er wie Wellness, und er macht ja auch Sport, also ist ja quasi, also bleibt ja fit dabei, ne?
Okay, also jetzt, da kann man ja wieder über dieses E-Bike-Thema, von wegen, da bin ich noch nicht alt genug für und nur Rentner. Also,
ach so, das ist ja was. Ja, der ist jetzt, ich glaube, 32 und fährt seit 5 Jahren mit dem Pedelec.
Da hat sich sicher einiges anhören müssen, oder?
Ja, das Beste war, ich nehme es vorweg, er hat vorher einen Smart gefahren, also er ist mit dem, er ist schon sehr lang bei dem Betrieb, also er hat da Ausbildung gemacht, wurde übernommen und arbeitet quasi seit, wenn er jetzt 32 ist, irgendwie seit 12, 13 Jahren oder so in dem Betrieb. Und als er sein Auto verkauft hat und sich ein E-Bike gekauft hat, hat ihn sein Chef zur Seite genommen. Sag mal, hast du Geldschwierigkeiten?
Zauberhaft.
Ja, dann hat er ihm das aber erklärt und das ist ihm öfter passiert, solche Reaktionen auch, Unverständnis, wie kann man das machen? Aber das geht. Also für ihn war nicht die Frage, ob er das zusätzlich macht, sondern er wollte, hat das Auto dann nicht mehr gebraucht. So, aber wir müssen jetzt Schluss machen, glaube ich. Wir machen da einfach noch einen zweiten Teil dazu.
Ja, wir machen da weiter, weil wir haben ja auch noch hochinteressante Technikthemen und auch nicht nur global rundum außenrum die Mobilität, sondern auch tatsächliche Fahrradthemen.
Genau.
Und sind Ernährung. Wir
jetzt nicht dazu gekommen, kommen wir aber beim nächsten Mal dazu.
Wie grüne Smoothies in der Tour, sag mal.
In der Tour?
In der Tour, aha, ja. Fahrradheft,
Tour,
ja.
Genau, Tour, Fahrradheft. Sind wir damit jetzt bei unserem... Sollen wir noch die Verlosung machen?
Verlosung. Da haben wir noch gar nicht über das Buch gesprochen.
Sollen wir das noch kurz machen?
Können wir machen. Ja. Weil nämlich passt ja zu so einem Sonntagmorgen. Ja. Wir werden uns jetzt keinen grünen Smoothie machen. Wir haben, glaube ich, kein Gemüse da.
Wirsing hätte ich.
Wirsing ist cool.
Kann ich kann man auch als Smoothie verarbeiten.
Klar, und ein paar Früchte.
Ja, Avocado.
Vielleicht nicht.
Ja. Zählt Avocado als Frucht?
Ist ja egal, Gemüsefrucht, wir können auch Paprika reinschnetzeln und hier liegt noch ein bisschen Salat, das kann man alles reintun. Hm.
Der Salat ist für die Meerschweinchen, der ist leider schon vergeben.
Jetzt fressen die Veganer den Meerschweinchen das Futter weg.
Okay, wir machen es so, wir kündigen das Buch an, oder?
Ja, genau.
Ich kann kurz was dazu erzählen, ich habe nämlich reingeguckt und dann verlosen wir 2 Exemplare davon.
Mhm.
Ich kriege ja Pressemitteilungen und sonstige Nachrichten die ganze Zeit, ob wir nicht irgendwas testen möchten oder was es Neues gibt. In dem Fall habe ich eine Nachricht bekommen, ein Buch, Vegan in Topform, das Kochbuch von Brandon, ich nenne ihn jetzt mal Brazier oder Brasier, der kommt aus Kanada, soweit ich weiß. Ist ein Triathlet und ein, der...
Uns hören ja viele Triathleten zu.
Ehrlich?
Keine Ahnung. Aber die paar... Nee,
bei Gelegenheit gern mal an podcast@fahrrad.io eine Mail. Seid ihr Triathleten?
Was macht ihr so?
Genau. Meldet euch einfach. Die Kanäle sind ja bekannt, also Twitter auch gerne, Facebook, meldet euch einfach.
Wir finden Leistungssport cool.
Okay. Und wir sind ja kein veganes Radio, hat vielleicht der ein oder andere schon mitbekommen. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht wegschalten, weil ihr denkt, oh nein, da geht es jetzt wieder um, hier wird eine Ernährungsreligion propagiert versus die andere. Aber das Thema ist interessant, also und wenn man jetzt Sport treibt zum Beispiel, dann überlegt man sich ja, wo man vielleicht seine Energie herbekommt. Und der ein oder andere hat vielleicht, weil er sich mit dem Thema Umwelt, Fahrrad beschäftigt, auch eine Beziehung zur Ernährung.
Ja, also es ist ja durchaus interessant, dass gerade Triathleten, weil die einfach weil das ja ein Sport ist, wo man lang unterwegs ist auch und irgendwie wirklich der Stoffwechsel funktionieren muss und man da keinen Ärger haben will, auch was weiß ich, man kommt vom Schwimmen aufs Rad und muss mal trinken oder so. Also die Ernährung ist für Triathleten wesentlich wichtiger als vielleicht für einen Babysize oder.
Du meinst, dem reichen Twix und
Twix Power, und Red Bull, ja. Also
Red Bull und eine Kippe dazwischen.
Ja, genau. Also es ist deutlich wichtiger, weil er sich lang auf dem Rad befindet, im Wasser befindet, läuft, muss auch, das ist ein bisschen unterschiedlich. Und der Körper muss die Energie bekommen und muss sie gut verwerten können. Und was ich so mitgekriegt habe, und ich bin zwar selbst seit langem Vegetarier und finde vegane Ernährung hochinteressant und auch das Leben und das Ganze, aber ich mache das nicht hundertprozentig wissenschaftlich fundiert, weil ich da keinen Bock drauf habe, mich da so sehr tief reinzulesen, aber mir tut's gut und tut's schon lange gut und die stellen fest und sogar die Tour, das Fahrradheft, wo wir in einem anderen Zusammenhang auch noch drüber sprechen werden, über einen hochinteressanten Bericht in der aktuellen Tour Nummer 6, genau.
Nummer 6 2014.
2014,
ja. Für die Hörer, die uns in der Zukunft mal im
genau. Deck-Katalog also, die aktuelle Tour Europas Rennradmagazin Nummer 1. Aha, das habe ich noch gar nicht gelesen, dass die Rennradmagazin Nummer 1 sind. Waren die nicht mal ein Fahrradmagazin? Egal. Auf jeden Fall, auch da ist das Thema aktuell mit Smoothies und allem drum und dran, was man denkt, hier, das ist irgendwie nur was für Mädels und die Yoga machen und auch sonst wie ein Rad abhaben. Aber es ist... Ernährung ist wichtig und macht einen besser.
Ja, das ist quasi, also ich meine, sich sein versuchen, den Körper zu optimieren, das machen ja viele. Das machen mittlerweile auch sehr viel mit elektronischen Hilfsgeräten. Da habe ich ja in dem letzten Podcast schon Nummer 44 war es, darüber gesprochen, zum Beispiel zum Thema Leistungsmessung, wie man damit arbeitet. Um es kurz zu machen, wir verlosen zwei Bücher von Vegan in Topform, das Kochbuch. Es gibt von dem gleichen Autor gibt's noch Bücher, in denen er ein System, ein Ernährungssystem propagiert, das er erfunden hat, und das ist, nennt sich Thrive. Ich muss jetzt mal gucken. Das ist das Thrive-System. Ich warne davor, das alles ganz, ganz strikt umzusetzen oder das als verbindlich zu sehen. Auch deshalb, weil der Autor bestimmte wissenschaftliche, also nicht unbedingt wissenschaftlich argumentiert in allen Bereichen. Dennoch, also mein Vorschlag ist, Rezepte angucken. Also man kann sich ein paar Hinweise holen zum Thema, also es gibt das erste Kapitel, Gesundheit hängt von der Ernährung ab, und dann wie unsere Landwirtschaft die Umwelt belastet, Lösungen für Umwelt und Gesundheit durch Nahrung. Muss man nicht unbedingt lesen. Kann man machen, aber immer mit dem Grain of Salt nehmen. Ne? Also es handelt sich bei dem Autor um jemanden, der den Veganismus lebt und der, für den das, ich will es vorsichtig beschreiben, eine leicht religiöse Richtung nimmt. Und das ist okay, aber ich bin dafür, dass das quasi als nicht verbindlich zu sehen, sondern als Anregung. Das Buch ist schön gemacht. Was mich ein bisschen stört, ist, dass bei vielen Rezepten keine Bilder dabei sind.
Und das ist schade.
Ich sehe ja immer ganz gern, wie was aussehen könnte, wenn ich das koche.
Also, es macht ja auch Lust, drauf zu sehen. Und es gibt ja das ein oder andere vegane Kochbuch oder so, wo Sachen drin sind, die will man nicht essen, so schlecht wie die Bilder sind.
Also tatsächlich ist das ganze Layout und die Fotos sind alle sehr schön. Nur es sind halt teilweise eben keine passenden Fotos zu den Rezepten vorhanden. Das finde ich schade. Wo was dabei ist, sind die Fotos auch schön. Oder es gibt dann zum Beispiel Hinweise auf, es gibt so teilweise, der verwendet Nahrungsmittel, die vielleicht der ein oder andere nicht kennt. Der ist ein großer Freund der Lima-Bohne zum Beispiel. Oder Superfoods, kennst du dich aus?
Ein bisschen kenne ich mich aus mit Superfoods. Also vergesse es dann immer wieder. Es gibt ja viele aus Superfood generierte Pülverchen auch. Und
ja,
Sachen,
genau. Ne? Also ich erwähne nur zum Beispiel den Hanfsamen. Das ist ein sehr eiweißreicher, also ein Eiweißlieferant für Veganer. Und die sind dann teilweise bei Rezeptseiten erklärt, in denen sie überhaupt nicht vorkommen.
Ah.
Das ist ein bisschen seltsam.
Schade, aber für Querleser okay.
Ja, für Querleser okay. Es ist, wie gesagt, ein sehr schönes Buch. Warte mal. Riecht auch gut. Und auch noch, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass manche Rezepte, aber kann auch als Anregung dienen, mit Dörrgeräten funktionieren. Das heißt, wie heißt das Profi?
Excalibur.
Der Excalibur.
Also Mikrowelle raus, Dörrgerät rein.
Na gut, das wäre eine Empfehlung. Kostet allerdings ein Tausi ungefähr, oder?
Es gibt auch einfachere. Also ich habe mich auch in der Tiefe noch damit nicht beschäftigt, also diese Dörrgeräte, was es da alles an Sachen gibt. Aber es ist tatsächlich so, dass man unter Umständen ein bisschen ausmisten muss in der Küche. Und, aber erstmal zum Start. Schreibt auch die Tour. Zum Start muss man sich nicht gleich ein Vitamix und ein Excalibur holen, sondern man kann das mit den Geräten, die man hat, und dörren kann man auch im Ofen, auch wenn es vielleicht nicht so CO2-neutral ist wie anders. Also man kann das auch mal im Backofen ausprobieren, Sachen.
Ja.
Man muss da nicht gleich hundertprozentig Nägel mit Köpfen machen.
Also ich finde es als Anregung ganz schön. Es ist ein sehr schön gemachtes Buch und deswegen verlosen wir zwei. Zu haben sind die wie üblich per E-Mail an podcast@fahrrad.io mit dem Betreff Verlosung.
Ja, wir haben ja nur eine Verlosung.
Genau.
Und ach so, wenn es mal ein bisschen länger dauert, Entschuldigung.
Ich glaube, mittlerweile sind beide Gewinne der vorletzten Sendung angekommen. Wenn nicht, bitte nochmal melden. Wer noch auf seinen Gewinn wartet, bitteschön. Okay, dann machen wir für diese Sendung Schluss. Ich bin wie immer Hans.
Und ich Thomas.
Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen unter www.sram.com. Zum Mitschreiben sram.com.